Praise the Lord. So, lass uns hier noch miteinander ins Wort gehen. Wir werden auch den Gottesdienst beenden mit dem Abendmahl und uns bewusst werden, was Jesus alles gegeben hat für uns. Wie sehr sind wir bereit, auch ihm alles zu geben von unserer Seite. Amen. Ich möchte, dass ihr mit mir aufschlagt zum Lukas Kapitel 16. Also wenn ihr eure Bibel dabei habt, Lukas Kapitel 16 oder euer Handy oder euer iPad oder sonst irgendwas, was ihr habt, oder natürlich hier auf dem Screen. Ja, wir machen es fast zu einfach heutzutage, aber ja, es ist immer gut, deine eigene Bibel zu kennen. Amen. Und zu wissen, wo du was findest, weil in der Stunde der Not musst du selber wissen, was geschrieben steht. So hat Jesus den Teufel besiegt, die Versuchung widerstanden und hat den Sieg gewonnen. Ich möchte Lukas 16, mein Thema heute heißt, Gottes Gnade übertrifft alles. Gottes Gnade. Ich möchte auf Gottes Gnade eingehen und zwar von dieser Seite aus. Ich fand das Bild natürlich besonders gut, oder? So sollte man eigentlich ausschauen, wenn man wirklich die Gnade Gottes erkennt für das, was sie auch ist. Gottes große Gnade, man sollte einfach jeden Tag von Neuem einfach erstaunt sein. So sollte man eben jedes Mal, wenn man seine Bibel aufschlägt und eine neue Verheißung sieht, wow, oder dass man da, wow, ja. Lukas 16, wir haben ja letzte Woche haben wir eine Story angeschaut, wo Jesus sprach über Lazarus und dem reichen Mann. Und wie dieser reiche Mann ein totaler Narzisst war, total nur an sich gedacht hat. Und Lazarus, der eben nichts hatte. Und wie Lazarus selbst in seiner größten Not, und nachher nicht nur während seiner größten Notzeit, dass er irgendwie eine schlechte Einstellung hatte, sondern selbst dann, als er an der Seite von Abraham war, im Totenreich drin und die Gelegenheit hätte, den reichen Mann eins auszuwischen, dass er es nicht tat. Sondern dass er eigentlich, es zeigt so auf, dass er sogar bereit war, zu ihm zu gehen, um ihm zu dienen und ihm zu helfen. Derjenige, der nichts für ihn eigentlich tun wollte. Es zeigt auf die große Gnade, den großen Demut, welche dieser Mann namens Lazarus hatte. Aber es gibt eine Geschichte oder ein Gleichnis, was Jesus brachte, bevor er dieses brachte. Und ich möchte auf dieses eingehen. Ist vielleicht eines der schwierigsten Gleichnisse, die es überhaupt gibt, die Jesus jemals gebracht hat. Und wir möchten hier dieses Gleichnis lesen und dann werden wir das miteinander ein bisschen herausholen, was Jesus damit sagen möchte. In Vers 1, er sagte aber auch zu seinen Jüngern, also es ist etwas für diejenigen, die jünger sind, ja. Man sollte etwas begreifen aus diesem. Er sagt, es war ein reicher Mann, der hatte einen Haushalter und dieser wurde bei ihm verklagt, dass er seine Güter verschleudere. Und er rief ihn zu sich und sprach zu ihm, was höre ich da von dir? Lege Rechenschaft ab von deiner Verwaltung, denn du kannst künftig nicht mehr Haushalter sein. Da sprach der Haushalter bei sich selbst, was soll ich tun? Da mein Herr mir die Verwaltung nimmt, graben kann ich nicht, zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich, wenn ich von der Verwaltung entfernt bin, in ihre Häuser aufnehmen. Und er rief jeden von den Schuldnern seines Herrn zu sich und sprach zu dem Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der aber sprach 100 Bat Öl. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setze dich und schreibe schnell 50. Danach sprach er zu einem anderen, du aber, wie viel bist du schuldig? Und der sagte 100 Korweizen. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreibe 80. Und der Herr lobte den ungerechten Haushalter, dass er klug gehandelt habe, denn die Kinder dieser Weltzeit sind ihrem Geschlecht gegenüber klüger als die Kinder des Lichts. Auch ich sage euch, machet euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn ihr Mangel habt, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Eine ganz interessante Story hier. Wenn man das nur oberflächlich eigentlich liest, dann könnte man meinen, dass Jesus hier einen gerissenen Gauner ja gelobt, ja, dass er weiterhin betrügt und als Beispiel hier fast gesetzt wird. Aber das ist nicht der Punkt. Was will Jesus damit sagen? Er lobt diesen Ungerechten, diesen Gauner von einem Verwalter, der hat ja schon vorher, ja, hatte ja seinem Herrn betrogen hier. Das war ein Landbesitzer, kann man davon ausgehen, welches sein Land verpachtet hat an verschiedenen anderen Leuten, an Mietern. Und diese Pächter oder Mieter, die mussten natürlich dann immer wieder Geld abliefern, dass sie das Land benutzen durften. Jemand, der Ölbäume gehabt hat, brachte dann Öl. Jemand, der Weizen gesät hat, der brachte dann Weizen auch. Also dieser Landbesitzer, ja, der wird völlig betrogen von seinem Verwalter, der eigentlich dafür zuständig ist, das Geld zu kassieren und alles in den Büchern, in den Buchhaltungen festzuhalten. Und dann, wo er natürlich entdeckt wird, dass er ein Betrüger ist, geht er hin und betrügt noch mehr. Und am Schluss, als der Landbesitzer herausfindet, was er gemacht hat, er lobt ihn eigentlich dafür. Das macht eigentlich irgendwie keinen Sinn, oder? Aber da muss man ein bisschen tiefer hineingehen, um zu entdecken, um was es eigentlich in dieser Geschichte auch geht. Gehen wir noch einmal zurück zum Beginn hier, zu diesem Landbesitzer, der eben sein Land verpachtet hat an diesen Leuten. Und es heißt hier in Vers 1, dieser wurde bei ihm verklagt, dass er seine Güter verschleudere. Vers 2, er rief ihn zu sich und sprach, was höre ich da von dir? Lege Rechenschaft ab von deiner Verwaltung, denn du kannst künftig nicht mehr Haushalter sein. Ich finde es interessant, dass hier nicht gesagt wird, dass er ihn ins Gefängnis hat werfen lassen. Hätte er tun können. Also scheinbar ist dieser Landbesitzer, dieser Hausherr, ein gütiger und ein sehr gnädiger Mann. Und Leute in dem Dorf scheinbar, die irgendwie mitbekommen haben, dass dieser Verwalter ein bisschen komische Geschäfte macht. Irgendwie, also die haben das mitbekommen, die haben diesem Hausherrn erzählt, du musst dem Verwalter auf die Finger schauen, der macht eben krumme Sachen. Und als natürlich der Landbesitzer ihn natürlich vorlädt, oder mit Beweisen, welches er sicherlich schon gehabt hat, sagt ihm, er entnimmt ihm sein Verwalteramt, aber er wirft ihn nicht ins Gefängnis oder sonst irgendetwas. Er lässt einfach bei dem sein. Du bist jetzt einfach entlarvt. Was ich wiederum interessant finde, ist, dass dieser Verwalter nicht das tut, was die meisten tun würden. Würden sagen, ja, wir hätten dir das erzählt. Das stimmt doch gar nicht. Also er versucht nicht, sich in irgendeiner kleinsten Weise zu verteidigen oder irgendwie eine Ausrede zu finden oder irgendwie die Schuld auf jemand anderen zu schieben, oder? Das würden wir normalerweise tun. Unser erster Vorfahrer hat das ja so gemacht, Adam. Als Gott zu ihm kam, hat ihn gefragt, was hast du gemacht? Er hat gesagt, nein, ist meine Frau gewesen, wo du mir gehörst. Oder? Perfekt, oder? In anderen Worten, ja, ich konnte nichts dafür. Du bist schuld, weil du mir diese Frau gegeben hast und sie hat es mir dann gegeben. Also ich habe nichts zu tun, also sie hat mir es einfach gegeben und irgendwie ist einfach ins Maul reingekommen. Ja. Nein, überhaupt nicht. Also dieser Verwalter hier, dieser gerissene Verwalter, ja, der verteidigt sich nicht einmal. Für ihn ist es klar, es ist zu Ende, es ist offensichtlich, was los ist. Und er überlegt sich, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt in meiner Situation? Weil, was habe ich für eine Möglichkeit jetzt? Kann ich anfangen zu graben, also ein Handwerk zu tun? Nein, er ist Buchhalter von Beruf her, er arbeitet mit Zahlen, er arbeitet in einem Büro, kann man sagen. Er kann nicht arbeiten am Feld, für das ist er zu schwach, das kann er nicht. Hat er keine Chance. Zweitens zu betteln. Betteln kann er schon gar nicht. Betteln war damals ein offizieller Beruf übrigens, zu biblischen Zeiten. Das war offiziell anerkannt, weil es keine AHV gab damals. Es gab kein IV. Und so, wenn jemand ja nicht mehr laufen konnte, nicht sehen konnte, blind war, Krüppel war, was auch immer die Situation war, ja, sie hatten das offizielle Recht, sich irgendwo hinzusetzen, dort am Tempel, der Blinde, der am Tempel war, Leute kamen in ihm vorbei, wie Petrus und Johannes, oder? Und er bat Almosen, das war offiziell, das war richtig so, und das war, weil sie sich nicht selber für sich sorgen konnten, und es gab keine IV-Rente. Aber dieser Verwalter sagt sich, also wenn ich nicht mehr arbeiten kann und für diesen Herrn und andere wissen ja, was ich alles da Schlechtes gemacht habe, ich kann nicht betteln geben, es wird mir niemand Geld geben. Ich bin ja weder Krüppel noch blind, noch sonst habe ich einen Grund zu betteln. Also das steht mir auch nicht zu. Ja? Also keine Zukunft in dem. Und so schmiedet er einen Plan. Und zwar einen Plan, der so besonders ist, dass Jesus dieses Gleichnis nimmt, um uns etwas zu zeigen, was enorm von großer Bedeutung ist für uns. Also man muss ja davon ausgehen, dass niemand von den Mietern, von den Pächtern, von diesen Ländereien davon gewusst haben, dass er seines Verwalteramtes entzogen worden ist. Sonst wären sie nicht gekommen, als er sie gerufen hat. Stimmt's? Hat sie gerufen zu sich und hat sie dann gefragt, was schuldet ihr meinem Herrn? Also in anderen Worten, sie haben noch nichts gewusst, dass er entlassen worden ist. Und er lässt sie also schnell kommen, was macht natürlich auch Sinn. Und er sagt ihnen, fragt sie, was schuldet ihr? Sie sagen, ja, 100 Bad Öl. Ja, und er sagt, setz dich hin, weil als Verwalter verstehen sie, dass er das Recht dazu hat. Er ist der Verwalter davon. Und er sagt, schreib die Hälfte davon. Der mit Weizen, ja, schreib 80 anstatt 100. In anderen Worten, könnt ihr euch ja vorstellen, wie diese Pächter sich gefühlt haben. Wow, die Ernte ist noch nicht einmal reingekommen, weil je nachdem hat man eine größere Ernte, eine kleinere Ernte. Ja? Also sie haben es noch nicht geschuldet in dem Sinn, das schuldet man erst, wenn die Ernte kommt. Und jetzt hier der Verwalter natürlich im Auftrag angenommen von dem Landbesitzer, sagt einfach, ja, du brauchst nur die Hälfte das Jahr zu bezahlen. Wow, wow, super. Oder? Da würdest du dich ja riesig freuen, oder? Was weiß dieser Verwalter? Was versucht dieser Verwalter hier? Er weiß, dass sein Herr ein gnädiger und gütiger Mann ist. Bekannt dafür. Deswegen ist das Dorf zusammengekommen und hat ihm auch erzählt, dass der Verwalter oder einige Leute haben ihm erzählt, der Verwalter macht da krumme Sachen mit dir. Und dieser Landbesitzer hat ihn nicht ins Gefängnis geworfen, hat ihm sonst ihn nicht, hat ihn einfach entlassen. Das ist einfach alles gewesen. Er hätte ihn natürlich anklagen können, Schadenersatz verlangen können, ihn zum Sklaven machen können. Wäre alles möglich in der damaligen Zeit. Aber hat er nichts von dem gemacht. Und so der Verwalter, der nimmt sich dann vor, ich nutze das aus, dass ich weiß, dass mein Herr so gütig und so gnädig ist. Und was tut er dann hier? Er sagt hier dann weiter, Vers 7, danach sprach er zu einem anderen, du aber, wie viel bist du schuldig? Er sagte 100 Korweizen. Er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreibe 80. Und der Herr lobte den ungerechten Haushalter, dass er klug gehandelt habe. Er lobt nicht ihn dafür, dass er krumme Geschäfte gemacht hat, dass er untreu war. Er lobt ihn nicht für das. Er lobt ihn für seine Klugheit. Was war seine Klugheit? Nun, all diese Pächter, die gehen nach Hause, die erzählen allen ja von der großen Großzügigkeit des Landbesitzers. Wir brauchen dieses Jahr nur die Hälfte zu bezahlen. Das ganze Volk, alle sind natürlich außer sich vor Freude. Es wird eine Party geschmissen, das kannst du dir nicht vorstellen. Und alle loben den Hausbesitzer. Jetzt kriegt natürlich der Landbesitzer irgendwie Wind davon, was jetzt da geschehen ist. Jetzt hat er die Wahl. Entweder muss er allen sagen, nein, das hat er nicht in meinem Auftrag gemacht, das stimmt nicht, ihr müsst alles nach wie vor bezahlen, wie es ist, und wie wird er dastehen? Wir werden ihn alle hassen. Werden ihn alle hassen. Oder er lässt es auf sich liegen, dass eben er als gütiger und gnädiger Landbesitzer den Leuten entgegengekommen ist. Und in dem ist dieser Verwalter klug gewesen, dass er sich gestützt hat, darauf, in der Erwartung, dass dieser Landbesitzer seine Güte und seine Gnade größer sein wird, als seine Bereitschaft, eben hier allen wieder alles wegzunehmen, was gewesen ist. Er wollte nicht dastehen, als ob das nicht so wäre. Das wäre wie wenn Nadine am Sonntagmorgen kommt und sagt, heute kriegt ihr alle gratis Kaffee im Bistro nachher. Und ich habe nichts davon Wind bekommen. Sie hat mich irgendwie vielleicht falsch verstanden oder so, was ich gesagt habe. Ja? Und dann komme ich raus und ihr alle, oh, danke vielmals, das ist so lieb von dir und das ist super, ah, das ist so nett und so weiter. Und ich frage, was ist denn los? Ja, einfach für den gratis Kaffee. Und ich frage, hä? Was kann ich dann tun? Ich kann natürlich vor allen stehen und sagen, nein, das stimmt nicht, ich meine, alle zahlen dafür. Oder ich lasse es so stehen, weil man ja gnädig und gütig auch ist. Man schenkt es einfach, obwohl man es eigentlich nicht selber vorhatte, es so zu tun. Was ist es, was Jesus sagt, was lobenswert ist an diesem Verwalter hier? Denn er fügt hinzu, in Vers 8, der Herr lobte den ungerechten Haushalter, dass er klug gehandelt habe, denn die Kinder dieser Weltzeit sind ihrem Geschlecht gegenüber klüger als die Kinder des Lichts. Schlechtes Zeugnis für uns. Die Leute dieser Weltzeit wissen, ihr Geld zu gebrauchen oder ihr Einfluss zu gebrauchen, um anderen zu beeinflussen, ihre Macht oder ihre Stellung oder ihr Geld oder was auch immer es ist, was sie haben, wissen das zu gebrauchen, um anderen Menschen zu beeinflussen. Und dieser Verwalter, obwohl er nicht das Recht dazu hatte, er hatte den Einfluss, den er noch hatte, gebraucht, um die Güte seines Landherrn noch größer zu machen und sich selber auch in dem gleichen Boot hineinzubringen. Dass alle natürlich diesen Verwalter auch lieb hat. Und nachher, ja, als er entlassen worden ist, alle anderen, die sagen, ja, du bist ja so nett und so lieb gsi, also dir, dass du da mit dabei gewesen bist, dass wir nur die Hälfte schulden müssen, komm bitte rein, nimm Platz bei mir, ich kann dich vielleicht bei mir dann anstellen. Also in anderen Worten, dass er genügend Möglichkeit für Anstellungen hat, weil er so einen gütigen, ja, Verwalter gewesen ist. Hat die Lorbeeren von seinem Herrn übernommen, die sein Herr eigentlich gar nicht geben wollte. Was sagt es aus über die Gnade Gottes? Er hat sich verlassen auf die Gnade und die Güte des Landbesitzers und setzt sie ein, um andere zu gewinnen. Jesus will uns hier einfach aufbieten, dass wir so überzeugt sind, von seiner Güte, von seiner Liebe, von seiner Großzügigkeit, dass wir das auch einsetzen, anderen Menschen zu dienen, dass sie seine Güte und Großzügigkeit erkennen und wir natürlich im Sandwich mittendrin eben auch noch gelobt werden dafür. Er weiß, dieser Verwalter weiß, dass allein in der Gnade Gottes, die er am Anfang selber erfahren hat, die Rettung zu finden ist und wettet alles auf diese Karte. Gottes Gnade übertrifft alles. Wenn wir erkennen, wie groß diese Gnade ist und anfangen, klug zu werden wie die Welt, klüger als sie, dass wir das, was wir haben, was uns geschenkt worden ist von Gott, durch seine Verheißung, durch sein Wort, dass wir das nehmen und anfangen einzusetzen, um die Welt positiv zu beeinflussen, zu erkennen, wie groß Gottes Gnade und Güte ist. Er nimmt sogar eine negative Geschichte, um zu zeigen, wie gütig und gnädig das er überhaupt ist. Wenn das also ein ungerechter Verwalter machen kann, der in seiner Klugheit so handelt, wie viel mehr sollten wir das nehmen, was Gott uns gegeben hat, geschenkt hat, was er uns für eine Verwalter Schafft, übergeben hat, in seinem Namen Menschen zu dienen, Menschen zu helfen, Menschen die Güte und Gnade Gottes zu zeigen. Wie viel mehr sollten wir das nutzen? Und darum sagt er im nächsten Vers, darum sage ich euch, machet euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, mit den Dingen dieser Welt. Mammon ist nicht nur Geld damit gemeint, sondern alles, was dieser Welt zu bieten hat. Macht euch Freunde, gewinnt Freunde, Setzt euch ein dafür, dass Menschen die Gnade und Güte Gottes erleben. Schenkt Heilung, schenkt Versorgung, schenkt Gebet und Annahme und was auch immer es ist. Damit, wie er sagt hier, damit, wenn ihr Mangel habt oder wenn er euch ausgeht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Meine Güte, ich möchte so viele Menschen haben im Himmel, die einfach da auf mich zukommen, die auch auf dich zukommen, sagen Dankeschön für die Liebe, die Güte, die Gnade, die du mir gezeigt hast, dass du mir Gottes Gnade gebracht hast, dass ich gerettet werden konnte, in den Himmel gekommen bin. Wie werden sie verstehen, wie die Liebe Gottes ist? Nicht nur damit, dass man sagt, ja, nimm Jesus jetzt einfach an, sondern dass sie erfahren und erleben, dass sie kostbar und wertvoll sind, dass man sie eingeladen hat zum Essen, dass man ihnen was zu trinken gegeben hat, dass man, ja, was auch immer, was man immer wieder Gutes tun kann. Nutze den Einfluss, den du hast mit dem, womit Gott dich beschenkt hat, um der Welt Gottes Güte und Gnade zu zeigen. Das ist, was er hier uns aufzeigen will. Und meine Lieben, wir haben so vieles, wofür wir dankbar sein können. Dass wir jedes Mal, wenn man das Abendmahl feiert, uns bewusst werden, uns ist alles geschenkt worden. Wir können nichts tun, um etwas von Gott zu verdienen. Nichts. Er hat alles vollbracht. Deswegen, wenn wir trinken vom Weinstock hier, sagen wir aus, Jesus, durch dein Blut, dass es vollbracht worden ist. Nicht durch unser Schwitzen. Es ist durch dein Leib, das am Kreuz gehangen ist, dass du die Schuld bezahlt hast, Gott gegenüber, dass wir Gottes Gnade und Güte erfahren können in unserem Leben. Oh, lieber Jesus, hilf uns. Hilf uns einfach, in unsere Welt den Sonnenschein zu bringen, der im Angesicht von Jesus Christus ist. In unseren Familien, mit unseren Kindern, mit unseren Eltern. Lass uns nicht abdriften in das, was Jesus als nächstes Gleichnis dann bringt, wo er spricht über Lazarus, der reiche Mann, der nur für sich selber lebte, der reiche Mann, der nicht an den Lazarus dachte, obwohl er ihn Tag für Tag an ihm vorbeiging, ihn interessierte ihn nicht. Und selbst sogar, als sie beide in der Hölle waren, hat der reiche Mann, wenn du dich erinnerst an letzten Sonntag, sonst kannst du es noch nachhören, hat der reiche Mann dem Lazarus gebieten wollen als sein Bote, als sein Diener. Abraham sagt doch dem Lazarus, dass er seinen Finger ins kühle Wasser taucht und mir meine Zunge kühlt, weil es ist heiß in dieser Flamme. Schick doch den Lazarus zu meinen Brüdern, damit er ihnen erzählen kann, dass es diesen Ort gibt. Er will ihn immer noch herum kommandieren. Aber Lazarus, er sagt nicht Abraham, ja, komm, hau mit dem. Nein, Lazarus war gnädig und gütig. Selbst als er dann an der Macht war, an der Seite von Abraham, und sogar die Bereitschaft war, eigentlich selber von sich aus zu diesem reichen Mann zu gehen, um ihn in seiner Not zu lindern. Jesus will uns beibringen die Notwendigkeit von Barmherzigkeit, von Demut, von Gnade, dass wir das auch ausleben sollen und klug sein sollen. Diese Welt braucht diese Gnade zu hören. Was weiß die meisten Leute im Christentum? Die meisten meinen, ja, man muss gute Werke tun. Da kommt man in die vorhergehende Geschichte von dem Gleichnis von dem verlorenen Sohn. Das ist ein anderes Thema. Der verlorene Sohn, es waren eigentlich zwei Söhne. Und eigentlich war nicht der verlorene Sohn der, der sein Geld nahm und unter die Huren ausgegeben hat und dann wieder zurückkam zum Vater, sondern der eigentliche verlorene Sohn war der ältere Sohn, der zu Hause geblieben ist. Wenn man anschaut, wie er in seiner Einstellung geblieben ist. Aber das ist ein anderes Thema. Lasst uns aufstehen miteinander. Und ich möchte, dass wir heute Morgen hier uns einmal von der Gnade und der Güte Gottes erstaunen lassen von Neuem durch das Abendmahl. Lass es niemals einfach nur etwas Normales werden, sondern werde immer erstaunt, dass es Gott persönlich war. Gott, der das Universum geschaffen hat, der kam, der ans Kreuz ging, die allerschlimmste Art überhaupt gefoltert werden zu können, die die Welt jemals erfunden hat, kam, um darauf zu sterben, um uns aufzuzeigen, wie schrecklich es war, als die Menschheit sich abgewendet hat von Gott im Garten Eden. Welche Schmerzen Jesus trug am Kreuz, als er dort ausgepeitscht wurde, dort gelitten hat für uns. Ich glaube, wir müssen immer wieder das Bild haben von diesem Jungen auf meinem Bild. Einmal das Erstaunen, wenn man liest, was er alles für einen getan hat. Um dieses eben auch unserer Welt zu bringen. Vielleicht stehst du auch selber gerade in der Not, in Schwierigkeiten, Anfechtungen. Jesus hat dafür bezahlt. Lass uns das einfach energisch einfach festhalten und annehmen. Wir werden das Abendmahl jetzt verteilen. Wir bitten euch, die Elemente zu behalten, wollen gemeinsam darüber beten und sie auch nehmen. Aber bevor wir das tun, bevor wir das Abendmahl verteilen, weil ich weiß, dass wir manchmal Leute aus anderen kirchlichen Hintergründen unter uns haben und das Abendmahl sehen als etwas, ja, das darf man ja nur nehmen, wenn man würdig ist. Ja, würdig wirst du nicht aus dir selber heraus. Würdig wurdest du gesprochen von Jesus Christus. Wir können es nicht verdienen. Wir können nicht genügend Beichte tun, dass wir es dann verdient haben, gesegnet zu werden von Gott. Nein, deine Beichte kauft nicht den Segen Gottes. Es sind die Einladung deines Herzens an ihm, dass du deine Ewigkeit auch mit ihm verbringen möchtest. Und er kommt und er bietet dir Brot und Wein. Er bietet dir ein neues Leben an, er bietet dir Vergebung, Versöhnung an. So lass unsere Häupte neigen, unsere Augen einen kurzen Moment schließen und möchte euch hier, aber auch in die über Livestream, einfach in ein Gebet führen, bevor wir das Abendmahl verteilen, um wirklich zu wissen, du kannst davon nehmen. Wer nicht davon nimmt, da sagst du aus, dass du nicht im Himmel gehörst. Weil Jesus wird vom Weinstock wieder trinken und wird vom Brot essen mit uns im Himmelreich. Halleluja. Lass uns sagen, lieber Gott im Himmel, ich glaube an den Herrn Jesus, dass er für mich starb und am dritten Tag auferstand, um mir ein neues Leben zu geben. Jesus, komm in mein Leben, sei mein Herr. Du vergibst mir alle meine Schuld. Und ich danke dir dafür. Erfülle mich mit dem Heiligen Geist und Kraft, um ein Zeuge für dich zu sein. Und ich danke dir, dass ich dein Kind bin. Du bist mein Herr. Du bist gütig und gnädig. Und dieses will ich der ganzen Welt verkünden und ihnen zeigen, dass du der wunderbare Herr Jesus bist. Amen. Amen.